Einen wunderschönen guten Morgen erstmal. Es ist natürlich etwas Besonderes, in der Kirche predigen zu dürfen, in der man getauft, konfirmiert wurde. Schön, dass es möglich ist. Heute gibt es eine Predigt zum Gründungsfest der Mühle Weingarten. Und an dieser Stelle herzliche Einladung. Kommen Sie einfach nachher gleich mit zum Grillen und dann zum Programm. Es gibt Programm bis 21 Uhr. Hinter verschlossener Tür oder dennoch glauben? So habe ich die Predigt heute überschrieben. Hinter verschlossener Tür oder dennoch glauben? Ich habe Ihnen mal was mitgebracht, ja? Vielleicht vergessen Sie die ganze Predigt wieder, aber dann vielleicht das nicht. Ich habe da einen Zettel mitgebracht, steht drauf, Jesus lebt. Jesus lebt, davon gehen wir aus. Aber wissen Sie was? Manchmal im Leben sieht es ganz anders aus. Da kommen Krankheiten und Schwierigkeiten und dann Jesus lebt. Entschuldigung, wo ist denn dieser Jesus? Ich habe gebetet und nichts bewegt sich. Oder Schwierigkeiten im Beruf. Ich verliere meinen Job. Und habe gebetet, aber nichts ist passiert. Jesus lebt. Entschuldigung, wo ist denn dieser Jesus, der da lebt? Alles geht drunter und drüber, emotional bin ich ein Frack und weiß nicht mehr ein noch aus. Wo ist denn dieser Jesus, der mir Stabilität gibt? Jesus lebt? Ha, so ein Quatsch. Ist es nicht oft die Erfahrung unseres Lebens, dass wir zwar zu diesem Gott rufen, aber es passiert nichts. Dass wir zwar in die Kirche gehen, aber es sagt uns nichts. Dass wir vielleicht eine Bibel zu Hause haben oder sie auch lesen, aber irgendwo in den Schwierigkeiten des Lebens, da geht alles unter. Wissen Sie was? Egal was Ihre subjektive Erfahrung Ihres Lebens ist, und die ist ernst zu nehmen, die ist real, eins bleibt immer klar, nämlich die Wahrheit bleibt immer Wahrheit. Die können Sie nicht kaputt machen. An dieser Stelle möchte ich gleich sagen, brauchen Sie nachher gar nicht fragen, wie der Trick geht. Deshalb verrate ich nicht. Freunde, Objekt unseres Glaubens ist ein Gott, der lebt. Wenn der auferstandene Christus in seiner historischen und ewigen Bedeutung nicht mehr Objekt unseres Glaubens ist, dann verkommt auch eine Kirche zur Institution ritueller Handlungen, deren Leiter dann doch mehr gestresst von einer Veranstaltung zur nächsten hetzen, um alle zufriedenzustellen. Da die Gefahr einer glaubensarmen Kirche zu allen Zeiten bestand, ließ Gott immer wieder Zentren entstehen wie Überbrückungskabel bei Autos. Für eine Neustadt den Strom des Glaubens in das Herz des Gläubigen zu schießen. Dies waren zum Beispiel Klöster, Bibelschulen, Kommunitäten oder Gebetshäuser. So auch die Mühle Weingarten, keine Gemeinde, aber ein geistliches Zentrum für Gebet und Jüngerschaft, für Stille und Gebet, für Schulung und Studium, für Kontemplation und Lobpreis, für Gemeinschaft und Freundschaft. Doch im Grunde ist es einfach ein Ort des Glaubens, ein Ort der Ermutigung und der Herausforderung an den Auferstandenen und seine Möglichkeiten zu glauben. Mensch, erlebt doch! Dann ist doch wahr, was in der Bibel steht. Dann können wir ihn doch erleben. Was er bittet in meinem Namen, das will ich euch schenken. Erleben Sie es doch, dass er lebt für Ihr Leben. Wir bauen die Mühle im Glauben auf. Das heißt, wir bitten nicht um Spenden. Wir brauchen sie natürlich. Aber wir sagen Jesus, was wir brauchen. Als wir angefangen haben zu bauen, da habe ich festgestellt, ich bräuchte eine Schraubzwinge. Ich hatte keine Schraubzwinge. Ja, was machen? Ich meine, natürlich kann man eine Schraubzwinge kaufen, aber so viel Geld haben wir nicht, dass wir die ganze Mühle irgendwie kaufen und bezahlen können. Also sage ich Jesus, weil er lebt. Sage Jesus, ich brauche eine Schraubzwinge. Vielleicht hast du zufälligerweise eine übrig für mich. Natürlich muss man es ihm überlassen, was er dann macht, aber dann bin ich an diesem Tag nach Bruchsal gefahren. Wissen Sie was? Ich fahre um die Kurve, da liegt eine Schraubzwinge auf der Straße. Ich habe rumgeguckt, niemand war da. Ich habe gefragt, gehört irgendjemand? Nein. Da lag die Schraubzwinge. Danke, Jesus, für eine Schraubzwinge. Er lebt. Wissen Sie, Jesus war mit seinen Jüngern 3 Jahre unterwegs. Er reiste mit ihnen durchs Land und lehrte sie. In jener Zeit hat sie Jesus aber nur für eine einzige Sache getadelt. Wenn Sie das Neue Testament lesen, merken Sie nur eine Sache, nämlich ihren Unglauben. Sie sollten lernen zu glauben. Ihr Ungläubigen, warum glaubt ihr nicht, sagt Jesus. Und er sagt es uns heute auch noch, Ihnen, mir. Warum vertrauen wir ihm nicht? Warum vertrauen wir uns und unserem Können mehr als Gott? Unserem technischen Fortschritt mehr als Gott? Schließlich starb Jesus am Kreuz für die Schuld der Welt und für meinen Unglauben. Hoffnungslosigkeit breitet sich aus bei den Jüngern. Die Angst erfüllte ihre Herzen. Sie schließen sich ein in ein Zimmer, in einen Raum. Ihr Meister ist tot. Und dann passiert dies. Hinter verschlossenen Türen, Türen von Angst, von Masken. Bäm, tritt Jesus hinein. Mitten hinein. Jesus ist da, sie sehen ihn, seine Wundmale. Er ist es. Er spricht zu ihnen, Friede mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ja, Freunde, das sagt er zu uns genauso. Er tritt hinein. Ich möchte heute ein Plädoyer für einen Dennoch-Glauben halten. Ein Vertrauen, das nicht sieht und dennoch glaubt. Ein Glaube trotz Not, trotz Angst und trotz Verzweiflungen, die im Leben immer wieder kommen. Gucken Sie doch Ihr Leben an. Mit was kämpfen Sie gerade? Und dennoch glauben. Und wissen Sie was? Glaube ist in unserer Zeit nichts Anstößiges, kein Ärgernis. Aber ein Dennoch-Glauben, der fordert mich und die Gesellschaft schon radikal heraus. Jesus sagt, selig sind, die nicht sehen und dennoch glauben. Aber beginnen wir am Anfang. Es war Sonntagabends, der erste Tag der Woche. Ein neuer Zeitabschnitt, ein neues Leben, neue Hoffnung, ein Neuanfang für den erstorbenen Glauben. Könnte es sein, dass es vielleicht für Deutschland auch nochmal einen Neuanfang gibt? Das Land mit der Wir-managen-unser-Leben-Mentalität nochmal ein neuer Zeitabschnitt anbricht? Als die Türen verschlossen waren, darüber erstens, verschlossene Türen. Das versammeln sich die Gläubigen, aber vor Angst verschließen sie ihre Türen. Ist das Bild unserer Gesellschaft? Ein Politiker schrieb mir vor kurzem, und er ist gläubig, dass er es sich nicht leisten kann, ein christliches Werk schriftlich zu bestätigen. Und auch wenn immer mehr Deutsche sich öffnen für unterschiedlichen Formen von Spiritualität, so bleibt der Glaube an Jesus Christus eine belächelte Sache in unserer Gesellschaft. Ganz sicher aber ist der Glaube Privatsache geworden heute und versteckt sich hinter verschlossenen Türen, hinter Herzenstüren. Das geht niemand was an, wie und was ich glaube, sagen mir Menschen, wenn ich auf der Straße mit ihnen rede. Doch verschlossener Glaube ist einsamer Glaube und glaubt mehr an die eigene Religionskonstruktion als an den biblisch bezeugten Christus, eben der er lebt. Oder spiegelt die verschlossene Tür unsere Kirche? Wir beschäftigen uns mit uns selbst und rennen von gestresst von einem christlichen Event zum anderen, als würde uns die Menge frommer Beschäftigungen einen besseren Platz im Himmel verschaffen. Die Kirchenwände sind dabei Schutz vor kritischen Eindringlingen. Schließlich erfasst uns die Existenzangst, da die Alten sterben und die Jungen nicht mehr nachkommen. Die Türen, die mein Herz verschließen, sind es vielleicht diese Türen, das Bild meines eigenen Herzens? Sind vielleicht Masken, um vor anderen gut dazustehen? Oder Ängste, was andere sagen werden, wenn ich mich öffne? Oder Unehrlichkeit, um den Frust und die Bitterkeit meines Herzens nicht zeigen zu müssen? Wissen Sie, war ich auf einer Studentenparty in Mainz und kam mit einem jungen Biologiestudenten ins Gespräch. Und ich erzählte von Jesus, weil ich kann nicht anders, muss immer von Jesus erzählen. Und dann sagt er mit einer tiefen Überzeugung, ich bin Atheist. Es gibt keinen Gott. Ich habe ihn nie erlebt. Es gibt ihn nicht. Verschlossene Tür. Bam. Hab mir gedacht, naja, warte mal, Junge, ich zeig's dir schon. weil ich weiß, dass jeder in seinem Herzen weiß um diesen allmächtigen Gott. Ich habe ein bisschen weiter geredet und habe ein bisschen erzählt, auch von dem, was ich mit Gott erlebt habe. Nach 20 Minuten sage ich zu ihm so, sag mal Bernd, wie hast du eigentlich Gott in deinem Leben erlebt? Erzähl doch mal. Wissen Sie, was jetzt passierte? Der erzählte mir drei Geschichten, wie er Gott erlebt hat. Da ist auch der Atheismus manchmal nur die verschlossene Tür für ein sehnsüchtiges Herz. Wir sehnen uns nach einem Gott, der uns trägt, der für uns ist, der uns liebt. So kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach: Friede mit euch. Zweitens die Überraschung: Christus mittendrin. Christus mittendrin. Wissen Sie, verschlossene Türen sind für Jesus doch kein Problem. Er lebt doch, hat den Tod besiegt. Er tritt einfach mal mitten rein, überrascht mit seiner lebendigen Präsenz. Jesus mischt den angsterfüllten Haufen auf und spricht Worte des Friedens und der Bewegung in ihr Herz. Leben soll sich bewegen und nicht eingesperrt verkümmern. Glaube soll sich bewegen, nicht eingesperrt verkümmern. Ich sprach vor einer Woche vor einer Studentengruppe und danach kam ich noch mit einer Studentin ins Gespräch. Und Jesus legte mir es aufs Herz, ein Vers in ihr Leben hineinzusprechen und dann einfach für sie zu beten. Ich kannte ihr Leben nicht, aber ein paar Tage später erfuhr ich, dass genau diese Sätze, diese Worte ihr Leben, ihr Herz, ihre Lebenssituation so trafen, dass es eine Veränderung ihres Lebens gab. Das ist Jesus, der Auferstandene. Er hat Worte des Lebens, er verändert wirklich. Ich meine, glauben Sie das? Oder kommen Sie nur her, um etwas Nettes zu hören? Gott hat doch Leben für jeden Tag, nicht nur für den Sonntag. Und Jesus hat auch ein Wort für Sie heute Morgen. Denn wo Glaube vorhanden ist, wirkt Gott und ist Christus mittendrin. Gott reagiert immer aufgrund von Glaube. Könnte es sein, dass Sie es gerade jetzt von ihm hören müssen, wie er in Ihr persönliches Herz und Ohr flüstert: Friede mit dir? Friede mit dir? Hast du vielleicht gerade einen Ehekrach, eine Streitigkeit, einen Erbstreit und alles ist aufgewühlt und dass sie es brauchen, dass Jesus sagt: Friede mit dir? Oder andere Worte. Eins ist klar, es gibt keinen Ort dieser Welt, von dem Jesus zurückschrecken würde, hineinzukommen. So war ich in einem Gefängnis in Madagaskar, ich bin mit Ärzteteams unterwegs und es hat mich tief bewegt. Wissen Sie, da haben wir den ganzen Tag im Gefängnisinnenhof die Leute untersucht, die Gefangenen. Und dann, so gegen 5 Uhr, mussten sich alle Gefangene aufstellen, die rechte Hand auf die Schulter des Vordermanns, alle in Reih und Glied. Und dann marschierten sie ins Gefängnis ein. Jetzt war dieses Gefängnis aber kein normaler Backsteinbau, sondern er war aus Stahlplatten zusammengeschweißt. Das habe ich noch nicht gesehen, habe ich nur einmal gesehen. Mit Stahlplatten zusammengeschweißt, kleine Fenster in der heißen Wüstensonne von Madagaskar. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Backofen. Und dann wussten wir, dass auf einen Quadratmeter fast 4 Gefangene kamen. Das heißt, auf einen Quadratmeter lebten 4 Gefangene die ganze Nacht über. Und dann marschierten die in diesen Backofen hinein und wir standen da und es bewegte unser Herz. Aber wissen Sie was? Dann passierte etwas. Die Tür, die Eisentür schlug zu, es hallte noch durch den Innenhof und der Himmel war durch das Abendrot völlig rot. Es brannte im Himmel. Es brannte vor Liebe Gottes für diese Menschen. Und dann war Mucksmäuschenstille, als plötzlich einer dieser Gefangenen anfing, ein Lied zur Ehre Gottes zu singen. Ich erkannte es an diesem Halleluja, was man in jeder Sprache gleich singt. Und dann stimmte der ganze Block von Gefangenen ein. Und durch diesen Ofen war ein Resonanzkörper gegeben, dass dieser Klang in einer Herrlichkeit, schöner wie Doro singt, du singst brillant, aber es war so die Gegenwart Gottes und die Liebe Gottes zu spüren, inmitten der Not dieser Gefangenen. Machen Sie doch die Augen des Glaubens auf und sehen Sie, dass Jesus längst da ist, in Ihrem Leben, in dieser Kirche. Thomas nun war nicht dabei, als Jesus sich den Jüngern zeigte, und weil er dem ganzen Gerede der Jünger zweifelte, sprach er: wenn ich nicht sehe, so werde ich es nicht glauben. Und dann passiert das. Nach 8 Tagen waren sie wieder zusammen, Thomas war dabei. Und Jesus kommt, als die Türen verschlossen waren. Dieser Satz kommt 2-mal. Als die Türen verschlossen waren, kam Jesus mitten hinein und spricht: Friede mit euch. Und dann durfte Thomas in seine Wundmale hineinfassen. Und Jesus sagt: Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas bekennt: Mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt diesen entscheidenden Satz: Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Drittens und letztens: Ein Dennoch-Glaube statt ein Wenn-Dann-Glaube. Das ist die Herausforderung. Ein Dennoch-Glaube statt ein Wenn-Dann-Glaube. Jesus fordert uns heraus zu glauben, denn er weiß, dass ohne Glaube eine Welt zugrunde geht und unser Leben auch. Viele Menschen merken nicht, dass ihre Herzenstüren verschlossen sind, denn viele sagen, dass sie glauben. Aber tun wir das nicht vielmehr wie Thomas? Er hatte einen Glauben mit Bedingungen, ein Wenn-Dann-Glauben. Wenn, dann, wenn ich sehe, dann glaube ich. Ein Glaube mit Bedingungen. Wenn Gott mir hilft, dann. Wenn ich die Nägelmale sehe, werde ich glauben. Wenn Gott mir hilft, dann glaube ich. Wenn Gott mich heilt, dann glaube ich. Wenn Gott mich emotional trifft, dann glaube ich. Doch ein Wenn-Dann-Glaube ist kein Glaube. Hier haben wir ein Verständnisproblem. Das Wort Glaube versteht sich im Deutschen als ein Fürwahrhalten. Ich halte es für wahrscheinlich, dass es einen Gott gibt. Ja. Ich halte es für wahrscheinlich, dass dieser Gott mir helfen könnte, vielleicht es auch tun würde. Ja. Ich halte es für wahrscheinlich, dass es wichtig ist, sich mit ihm zu beschäftigen. Also gehe ich in die Kirche. Aber Freunde, die Bibel spricht von etwas völlig anderem. Glaube, griechisch pistis, meint ein Vertrauen. Ein Vertrauen in den Gott, der kann. Sie brauchen keinen großen Glauben, nur einen Glauben an einen großen Gott. Der kann. Vertrauen ist ein Beziehungs- und ein Abhängigkeitsbegriff. Es meint ein Vertrauen, das sich wie in einer Beziehung abhängig macht und mit Liebe gepaart ist. Also Beziehung. Beziehung zu Gott. Dies ist ein Dennoch-Glaube. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich. Egal wie weit ich im Mist sitze. Die Umstände sind schwierig, dennoch vertraue ich Jesus. Meine Probleme in der Ehe sind wie Mammutbäume, dennoch gebe ich Gott nicht auf. Meine Krankheit ist unheilbar, dennoch bin ich geborgen in Gott, meinem Heil. Dennoch glaube ich. Ich mache mich mit meinem Leben völlig abhängig von diesem Gott, der alles weiß und alles kann. Gott hat das erfüllendste Leben für mich und ich empfange es nicht, solange ich an meiner Eigenständigkeit festhalte. Nur geöffnete Hände kann Gott füllen. Doch das Vertrauen in uns selbst und unsere Wissenschaft ist groß, so groß, dass wir alles selbst in die Hand nehmen wollen. Schon die Kinder sagen zur Mama: Will selber machen. Alles selber machen, nicht Gott ranlassen. Es selbst in die Hand nehmen. Wir zweifeln, dass Gott uns wirklich erfülltes Leben gibt. Zumindest eine Absicherung durch eigene Anstrengung halten wir für uns in der Hinterhand. Sind Sie auch so ein Zweifler wie Thomas? Haben Sie auch einen Glauben mit Bedingungen? Dann sage ich Ihnen etwas. Das unfassbare Tröstliche am Wesen Gottes ist, dass er auch mich als Zweifler nicht im Regen stehen lässt, sondern uns eine besondere Begegnung schenkt wie dem Thomas. Er lässt den Thomas doch nicht stehen, auch wenn er einen Wenn-Dann-Glauben hat. Denn auch Zweifel ist Glaube. Wer zweifelt, muss ja glauben, sonst könnte er an nichts zweifeln. Trotzdem bleibt die Herausforderung an unser Herz. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Das ist die Herausforderung. Und diese Herausforderung gibt ihn Jesus heute mit. Ohne zu sehen, zu glauben. Blind zu vertrauen. Was könnte also in Deutschland passieren, würden wir dieses blinde Vertrauen nochmal fassen? Was würde passieren, wenn Menschen diese Herrlichkeit Gottes erfahren? Wenn Leben sich verändert, Wunden geheilt werden, Verlorene gerettet werden, Schuld vergeben wird? Wenn wir uns ausrichten nach einem Gott, der uns führt, auch in der letzten Stunde des Lebens hinein in eine Ewigkeit, dann würden in den Schulhöfen Lobpreisfestivals stattfinden. In den Pausenhöfen würden die Schüler für die Lehrer beten. Man würde zum Gemeinderat eingeladen werden, um für den Bürgermeister und den Gemeinderat zu beten vor wichtigen Entscheidungen. Die Leute würden sich wieder grüßen. Man würde ehrlich, freundlich, man würde Christus gemäß leben, Jesus in die Straßen bringen. Das gebe uns die Gelegenheit, völlig von Gottes Wirken abhängig zu werden. Wir wollten das wissen, also haben wir ein Glaubensjahr gemacht. Eine kleine WG in der Mühle, die schon eingezogen ist vor anderthalb Jahren, wir haben gesagt, wir wollen in diesem Glauben leben. Die ganze Mühle soll ein Glaubenswerk sein, also sagten wir uns, ohne dass wir es in diesem Jahr irgendjemand gesagt haben. Jesus, wir geben unsere gesamten Finanzen, was wir verdienen, unser Girokonto machen wir leer, geben wir alles her, machen unsere Geldbeutel leer und wollen erleben, dass du uns trägst. Wollen ein Jahr lang nur aus dem Glauben leben. Das heißt, wir sagen dir, was wir brauchen und du gibst uns, was du uns geben möchtest. Freunde, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich meine, sowas habe ich auch noch nicht gemacht davor. Ein bisschen verrückt, aber ich bin halt ein bisschen verrückt, ne? Am Abend, als es losging, da hatte ich dann Muffesausen. Weil da mussten wir unsere Geldbeutel leer machen. Wir hatten uns verpflichtet zu dritt und es unterschrieben. Und dann haben wir unseren Geldbeutel leer gemacht und alles weggegeben und wir kamen an nichts mehr ran. Und dann fiel mir ein, ja, und am nächsten Tag, man muss ja tanken, ich muss doch tanken. Ich meine, Tankstelle, die schenkt mir den Sprit nicht. Ich meine, ich weiß ja nicht, was Jesus, was du vorhast. Am nächsten Morgen stehe ich auf, gehe die Treppe runter, liegen da, jetzt habe ich es vergessen, ich glaube 230 Euro oder sowas. Wo kommt das her? Zu meiner Mama habe ich gesagt, wo kommt das her? Ach, unser Zwiebellieferant, unser Kartoffellieferant war da. Heute Morgen habe die Rechnung bezahlt, wie immer. Da guckt er mich an und sagt, geben Sie es Ihrem Sohn. Ich meine, Entschuldigung, das ist nur eine Geschichte von einer Folge von Wundern, die Gott tat, um uns ein Jahr lang durchzubringen. Wir haben Sachen erlebt, die können Sie sich gar nicht vorstellen. Da haben Sie nichts und wollen Pommes. Sagen Sie, Jesus, wissen Sie, Jesus schenkt sogar Pommes. Haben wir erlebt. Einmal wollten wir auch ins Kino. Auch das. Nicht, dass wir jetzt Gott ausnutzen, überhaupt nicht. Aber wir wollten glauben, denn das, nach dem sehnt sich Gott. Nichts ist unmöglich für Gott. Würden wir das glauben, wäre nichts mehr zu schwer, nichts mehr zu kaputt, nichts mehr zu sündig. Als dass es von Jesus nicht doch eine gute Botschaft gibt, eine Lösung, eine Antwort, ein Neuanfang, zusammengefasst Gnade. Gnade. Eine Welt hungert nach Gnade und kriegt sie nicht mehr, weil keine mehr da ist, oder? Am Ende wurde der große Zweifler zum großen Bekenner. Mein Herr und mein Gott, die Mühle will es wagen, so Glauben zu leben. Allein ihre Existenz soll bezeugen, dass Jesus der Herr ist. Denn sie wird aufgebaut im Glauben. Wir haben nicht das Geld. Aber der Herr hat. Wir haben nicht die Arbeitskraft. Wir können nur geben, was wir haben. Das geben wir. Wir wollen zeigen, dass tiefes Vertrauen und Abhängigkeit in Jesus sich nicht nur lohnt, sondern die einzige Antwort auf die Nöte und Probleme dieser Welt und meines Lebens ist. Dieses Vertrauen bringt Rettung für unsere Seelen, Zugang zu der Fülle des Himmels, denn Gott verspricht. Und die Bibel sagt, mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus. Glauben Sie es. Gehen Sie heute heim und sagen Sie, Jesus, du hast gesagt in deinem Wort, du wirst meinen Mangel ausfüllen. Tu es. Ich habe hier und hier Mangel. Nicht, dass Gott es immer dann so macht und schon gar nicht eine Egoismus füllt, das tut Gott nicht. Aber unseren Mangel füllt er. Dieser Glaube bringt Gottes Segen. Aber er schenkt auch Stressfreiheit, denn wer vertraut, kann loslassen. Wer nicht vertraut, muss alles prüfen, testen, nachfragen, selber machen. Was für ein Stress. Glaube schafft Beziehungswachstum. Beziehung kann sich nämlich im Vertrauen entfalten. Glaube schafft verantwortungsbewusstes Leben, denn wenn ich Gott vertraue, will ich auch, dass andere mir vertrauen können. Also es ist auch soziologisch unglaublich wirksam. Die Welt, die Gesellschaft verändert sich, wenn wir bedingungslos glauben. Dieser bedingungslose Glaube in Gott und sein Wort würde eine postreformatorische Bewegung schaffen, die von Gottes Geist selbst bevollmächtigt noch einmal eine Welt zum Staunen über den Schöpfer bringen würde. Dann würde was passieren. Dann würden Menschen Hoffnung kriegen. Warum also nicht back to the roots? Zurück zu den Wurzeln unserer Glaubensväter. Luther stellt sich im Vertrauen auf die Wahrheit Gottes hin und sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Und wissen Sie was? Gott tat's, Gott hilf, Gott hat geholfen. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Sehen Sie sich Jesus an, er hat den Tod besiegt. Und hält ihnen die durchbohrten Hände hin, greifen sie zu und lassen sie sich führen. Wie, fragen sie? Leben sie einfach jeden Tag, jede Stunde, jede Minute mit Jesus. Lassen sie ihn ihren Alltag bestimmen. Gehen sie doch mit Jesus einkaufen, wenn sie Hosen brauchen oder Schuhe. Gehen sie mit Jesus Schuhe kaufen. Ich ging einmal mit Jesus Schuhe kaufen. Also ich versuche ihn immer mitzunehmen. Ja? Manchmal vergesse ich es. Da hatte ich Schuhe. Und dann habe ich da Schuhe gefunden. Das waren genau die, ich wollte. Aber gab es nicht in meiner Größe. Da habe ich gesagt, gucken Sie mal hinten nach. Nein, gab es nicht mehr. Ja, gucken Sie nochmal. Zweimal hat sie nachgeguckt. Ich will die Schuhe haben. Die passen, die werden super. Dann habe ich gesagt, ach Jesus, ich meine, es muss jetzt nicht sein. Natürlich, es ist vielleicht auch nur Luxus. Aber wenn du es könntest, dann könntest du gucken, dass vielleicht meine Größe doch noch da ist. Sie geht wieder hintere. Zum dritten Mal und dann sagt sie, die Schuhe sind doch da in meiner Größe. Da denke ich, wow. Ist es vielleicht so oder ist es banal? Testen Sie selbst in Ihrem Leben. Das müssen Sie selber erleben. Sagen Sie ihm, was Sie bewegt und tun Sie, was er sagt. Das geht ja in viel tiefere Dinge, in viel entscheidendere Lebenssituationen, dass ich Jesus mit hineinnehme in meine Familie, in die Erziehung, in die Beziehungen der Nachbarn. Nehmen Sie ihn mit hinein. Leben Sie es. Sie werden überrascht sein, wie Jesus auf Ihr Vertrauen reagiert. Gott segne Sie dazu. Jesus, und ich bitte dich, dass du es in uns wirkst. Diesen Glauben, den wir selbst gar nicht produzieren können. Drum bete ich. Ich glaube, Herr, hilf du meinem Unglauben. Und schenk ein tiefes, bedingungsloses Vertrauen in deine Größe und Möglichkeiten. Und lass uns sehen, dass du Deutschland und Europa nochmal zu einem Aufbruch bringst, der dich fürchtet, dich ehrt und die Menschen in den Himmel zieht.